eingeschrieben ist. Dass wir uns die Menschen etwas vor Augen malen können, an die dieser Brief gerichtet ist. Wie leben die? Mit welchen Fragen und Problemen haben die zu tun? Wie sieht möglicherweise deren Alltag aus? Wir haben hineingeschaut, welche Geschichte die Stadt Ephesus gehabt hat, was es da so gab, also was typisch war für diese Stadt. Wir haben dann hineingeschaut, was auch in der Bibel berichtet wird über Ephesus. Paulus auf der zweiten Missionsreise dort, auf der dritten Missionsreise dort. Johannes, der Jünger Jesu, ist dort in Ephesus und wirkt als Missionar und einige Zeit als Gemeindeleiter. Sehr wahrscheinlich auch die Mutter Jesu, Maria, wohnt mit ihm dort. Er schreibt dann ja in höherem Alter die Offenbarung ebenfalls auf der Insel Patmos vor Ephesus, also auch in der Nähe von Ephesus. Das war das, was wir gestern gehört haben. Wir haben auch schon eine kleine Übersicht durchgegangen. Also was für Themen werden eigentlich so im Epheserbrief angesprochen? Und dann habe ich gestern gesagt, dass ich einen ersten Teil heute Morgen noch dazu verwenden will, uns einige Daten, einige Gedanken vor Augen zu führen, die den Hintergrund des Briefes angehen, um dort abzuschließen. Und das wollen wir jetzt tun und dann wollen wir einen weiteren Teil aus dem Epheserbrief etwas näher behandeln. Zuerst stellen wir uns die Frage, wann wurde dieser Brief eigentlich abgefasst? Also wir wissen, das war nachdem Jesus gestorben ist und nachdem Paulus dort als Missionar gewesen ist. Aber wann genau? Nun, wenn wir den Epheserbrief etwas unter die Lupe nehmen und ihn vergleichen mit anderen Briefen, die auch bei uns im Neuen Testament vorher und nachher angeordnet sind, dann merken wir, dass es bestimmte Ähnlichkeiten gibt. Nämlich ist der Epheserbrief verwandt ganz eng von den Themen und den Formulierungen mit dem Kolosserbrief, mit dem Philipperbrief und mit dem Philemonbrief. Paulus schrieb ihn, so können wir mit größter Wahrscheinlichkeit aussagen, von Rom. In Rom war er am Ende seiner Missionsreisen, auch am Ende der Apostelgeschichte, gefangen gewesen. Wir erinnern uns, er war in Israel, dort waren aufgebrachte Juden, die den Paulus festnehmen wollten, um ihn anzuklagen. Und er soll nun ausgepeitscht werden und beruft sich auf sein Recht als römischer Staatsbürger, dass er nicht einfach so geschlagen werden darf, sondern dass er vor den Kaiser geführt werden muss. Und also wird er per Schiff durch das ganze Mittelmeer transportiert, kommt schließlich nach Rom, da der römische Kaiser aber viel anderes zu tun hat, außer sich um den Paulus zu kümmern, wird er erst einmal gefangen genommen und ist dann mehrere Jahre voraussichtlich, soweit wir das wissen, in Rom gefangen. Er ist allerdings gefangen unter gemilderten Bedingungen. Er hat eine eigene Wohnung dort. Wir lesen, dass er dort sogar Besuch bekommen kann, aber er ist die ganze Zeit rechts und links an einen römischen Soldaten gekettet. Wie er in dieser Art und Weise den Brief schreiben konnte, wissen wir natürlich im Einzelnen nicht. Möglicherweise hat er den auch diktiert, denn wir wissen, dass aus der Gemeinde in Rom immer wieder andere Christen gekommen sind, um ihm zu helfen in dieser Situation. Was Paulus geschrieben hat, im Epheser schauen, Paulus, der Gefangene, weiß, er sagt, ich bin gefangen. In 4, Vers 1, da sagt er, wandelt würdig. Nochmal, da sagt er, für dich, wie ich reden soll. Also drei, ich bin in Ketten gelegt. Und die einzige Lehre, die wir in der Apostelgeschichte lesen, die ist eben am Ende seiner Missionsreisen, als er dort in Rom ist. Wir wissen nicht ganz genau, die Apostelgeschichte schreibt dann ja auch nichts über den Tod von Paulus. Es gibt aus der Kirchengeschichte einige Hinweise darauf, dass Paulus wahrscheinlich sogar nochmal freigelassen worden ist und dann in einer nächsten Welle noch einmal gefangen genommen worden ist und dann bei der großen neronischen Verfolgung, also von dem Kaiser Nero, in Rom hingerichtet worden ist. Es gibt sogar den Hinweis darauf in der Kirchengeschichte, dass Paulus noch nach Spanien gegangen ist, um dort zu missionieren. Wer den Römerbrief kennt, der weiß ja, im Römerbrief schreibt Paulus seinen Plan, nach Rom zu kommen. Und warum? Weil er sagt, ich komme zu euch nach Rom und dann will ich weiter in den Westen, will nach Spanien, um auch dort das Evangelium zu verkünden. Also es ist durchaus möglich, dass Paulus in der zweiten Gefangenschaft diesen Brief geschrieben hat. Das können wir nicht genau sagen, aber er ist hier in einer Gefangenschaft. Die einzige Gefangenschaft, von der wir in der Apostelgeschichte lesen, ist die in Rom. Was nachher passiert, berichtet uns die Apostelgeschichte nicht mehr davon. Dass dieser Brief zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen gehört, merken wir auch darin, dass uns im Epheserbrief, nämlich im Epheser 6, Vers 21, der Überbringer des Briefes genannt wird. Epheser 6, Vers 21 lesen wir nämlich, damit aber auch ihr die Umstände wisst, wie es mir geht, eben in der Gefangenschaft, wird Tychikus, der geliebte Bruder und der treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Und dieser selbe Tychikus wird ebenfalls im Kolosserbrief erwähnt, der auch die Briefe überbringen soll. Und so müssen wir sagen, da deutet einiges darauf hin, dieser Tychikus war der Privatpostbote des Paulus gewesen. Der hat nun einige Briefe geschrieben, dann hat Tychikus sich auf den Weg gemacht. Man hatte ja keine deutsche Bundespost, einfach Briefmarke drauf, stempeln und dann wurde das losgeschickt. Sondern wenn einer Briefe schicken wollte in der Antike, dann musste er sich selbst einen Boten besorgen im Normalfall oder dem irgendein Händler mitgeben. Aber das war nicht so sicher, ob das auch ankommt. Und also hat er einen Freund losgeschickt, der ist dann losgegangen, ist zu den Ephesern gegangen, ist zu den Philippern gegangen, ist zu den Kolossern gegangen und hat dann jedem einen Brief ausgeliefert. Also da können wir sagen, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und Paulus war in seiner Gefangenschaft in den Jahren 61 und 62 nach Christus. Dieser Brief war eher gegen Ende seiner Gefangenschaft geschrieben. Und denn das merken wir, Paulus im Philemonbrief, der ebenfalls zu dieser Zeit geschrieben ist, Philemon 22, Vers 22, da erwähnt er, dass er hofft, dass die Gefangenschaft bald zu Ende ist. Wir wissen also, das muss jetzt gegen Ende seiner Gefangenschaft sein. Und also wird dieser Brief voraussichtlich im Jahr 62 geschrieben worden sein, in Rom, in der Gefangenschaft. Ein Problem haben wir etwas mit dem Empfänger. Wir, uns ist es klar, bei uns steht in jeder Bibelübersetzung Brief an die Epheser. Eindeutig. Also, das ist doch ein Brief an die Epheser. Wir lesen dann sogar in dem ersten Vers am Ende, dass er dann schreibt, die in Ephesus sind, also an die Heiligen, die in Ephesus sind. Das einzige Problem an der Sache ist allerdings, in den ältesten Handschriften, die wir haben heutzutage, fehlt dieser Hinweis, die in Ephesus sind. Naja, und die Überschrift, die bei uns darin steht, die ist sowieso erst viel, viel später da hineingekommen. Also ist die Frage, woher wissen wir überhaupt, dass dieser Brief an die Epheser geschrieben worden ist? Viele kritische Theologen heute an den Universitäten machen sich natürlich gerade das zunutze und sagen, nun, dieser Brief ist möglicherweise weder von Paulus geschrieben worden, noch an die Epheser geschrieben worden. Es gibt viele verschiedene Hypothesen, was das nun für ein Brief sein könnte. Mit denen will ich euch heute Morgen nicht belasten. Werde also gerne sich mit diesen Dingen auseinandersetzen will, kann nach der Stunde zu mir kommen und ich werde euch diese verschiedenen Hypothesen erstmal präsentieren und dann auch euch die Gründe nennen, warum ich meine, dass diese Hypothesen nicht zutreffend sind. Es gibt gute Gründe dafür. Es gibt auch gute Gründe davon auszugehen, dass dieser Brief doch an die Epheser geschrieben worden ist. Also, dass die Bibelherausgeber sich nicht geirrt haben, dass sie das so geschrieben haben. Nämlich ist es so, dass zwar nicht die allerältesten Dokumente, aber wir könnten sagen, bei den zweitältesten, die meisten einen Hinweis darauf haben. Nun könnten wir sagen, das kann ja noch ein Irrtum sein. Aber einer der gewichtigsten Gründe ist noch ein anderer. Nämlich die Väter, die Kirchenväter, die direkt nach den Aposteln gelebt haben. Also schon im ersten Jahrhundert, so um das Jahr 80 und 90 herum, die haben auch Briefe geschrieben. Unter anderem auch Briefe an Gemeinden, die wir im Neuen Testament kennen. Also es gibt nicht nur den Epheserbrief hier, es gibt beispielsweise eben von Ignatius einen Brief, den er ebenfalls an die Epheser geschrieben hat. Aber das ist natürlich nicht in der Bibel, weil es ja nicht von den Aposteln geschrieben worden ist. Aber das Interessante an diesen Briefen ist, dass die nämlich schon sehr früh anfangen, aus der Bibel zu zitieren. Und so wird in diesem Brief an die Epheser auch der Brief des Paulus zitiert. Und da schreibt dieser Kirchenvater, wie euch schon Paulus geschrieben hat, und dann zitiert er so und so und so und so. Also da merken wir, dass die Zeitgenossen der Apostel, denn zu dieser Zeit lebte ja Johannes noch in Ephesus, der hätte das also überprüfen können, der hätte das nachweisen können, dass das nicht stimmt, wenn es nicht wahr wäre. Also da wissen wir, dieser Brief wurde zu dieser Zeit geschrieben, die Zeit steht fest, der Kirchenvater erwähnt und zitiert aus dem Epheserbrief und sagt, Paulus hat das an die Epheser geschrieben. So wissen wir also aus der Geschichte der frühen Kirche, dass alle dieser Kirchenväter in der frühen Zeit, Irenäus, Tertullian, Origenes, Basilius, Basilius, Hieronymus und andere mehr zitieren aus diesem Brief und erwähnen, dass der von Paulus an die Epheser geschrieben worden ist.
Ja. Zum Teil ja.
Wir haben das auch bei nicht allen Kirchenvätern, haben wir die Originalschrift, weil die schreiben nicht unbedingt drauf, das ist meine Handschrift, so und so erkennt ihr das, sondern auch diese Schriften wurden, wie die Schriften des Neuen Testaments, natürlich auch abgeschrieben und weiter überliefert. Aber zum Teil haben wir auch von den Originalschriften, von denen wir annehmen können, dass es Originalschriften sind. Ja. Also von daher ist das ein guter Beweis, ein guter Hinweis darauf, ja, das ist ein zuverlässiger Brief. Einmal von Paulus und an die Epheser geschrieben. Nun, bei der Verfasserschaft, da gibt es natürlich auch kritische Theologen, die das leugnen, aber machen wir es uns einfach. Wir schauen in den Brief hinein. Was lesen wir? In Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, Kapitel 3, Vers 1, deswegen bin ich Paulus, Gefangener. Also er erwähnt es an mehreren Stellen selbst. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass Paulus das nicht geschrieben haben sollte. Ich habe erwähnt, dass selbst die frühesten Kirchenväter erwähnen, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Deshalb müssen wir uns sagen, es gibt keinen Anlass dafür. Nun, als kritischer Theologe an der Universität findet man dann natürlich einen Anlass, wenn es keinen gibt. Und dann sagen die, nun, wir haben mit dem Computer eine Statistik gemacht und haben festgestellt, dass es bestimmte Worte in dem Epheserbrief gibt, die Paulus in seinen anderen Briefen nicht benutzt. Jetzt muss man sagen, in den anderen, die diese Theologen für echt halten. Denn wenn dieser Brief echt ist, dann gebraucht er die Worte ja dort, nicht? Aber wenn sie sagen, also die sind meinetwegen nicht im Römerbrief und nicht im Korintherbrief. Zum Beispiel wird gesagt, er nennt den Teufel Diabolos normalerweise und hier nennt er ihn Satanas. Also ein anderes Wort für den Teufel. Nun müssen wir sagen, das stimmt zwar. Allerdings müssen wir uns dann die Frage stellen, wenn wir jemanden haben, der halbwegs intelligent ist, können wir dem nicht zutrauen, dass er, wenn er einen Brief erst einmal an verschiedene Menschen schreibt, mit verschiedenen Themen schreibt und im Abstand von mehreren Jahren schreibt, dass er nicht auch mal andere Worte gebrauchen kann? Also, wenn ich beispielsweise einmal die Briefe nehme, die ihr in eurer Jugend an eure Oma geschrieben habt, und die analysiere ich jetzt und sage, das ist euer Sprachwortschatz, nicht? Und wenn ihr jetzt irgendwie ein Bewerbungsschreiben habt, was ihr irgendwo hinschickt, um eine neue Stelle anzunehmen, dann sage ich, also da sind so viele Worte drin, die habt ihr gar nicht gekannt. Die kennt ihr nicht, das kann gar kein Brief von euch sein, der muss jemand anders geschrieben haben. Ich meine, es muss ja auch nicht so schlimm sein. Ich kann einfach einen Brief nehmen, den ihr jetzt vielleicht eurer Ehefrau schreibt, als Ehemann. Irgendwie seid auf einer Geschäftsreise, schreibt ihr da zurück. Und dann nehme ich einen Brief, den ihr verfasst für euren Betrieb, meinetwegen so ein Memo oder an euren Chef, was ihr nun machen wollt. Und dann sage ich, vollkommen andere Worte, vollkommen anderer Satzbau. Also das kann nicht derselbe Mensch geschrieben haben. Und da merken wir, wie solche Argumentation ziemlich kurzschlüssig ist, nicht? Wieso kann ich sagen, dass Paulus nicht bestimmte Worte einmal nur in dem Epheserbrief und in anderen Briefen gebrauchen kann, die diese Theologen dann ebenfalls als nicht echt ansehen? Wir sehen, so eine Argumentation ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Das lassen wir einmal besser sein. Wen diese Fragen mehr interessieren, der kann sich auch gerne noch an mich wenden am Ende der Stunde. Also, wir haben festgestellt, 62 nach Christus geschrieben, in Rom abgefasst. Paulus ist in der Gefangenschaft, in der römischen Gefangenschaft. Dieser Brief ist an die Epheser geschrieben worden, obwohl in den ältesten Dokumenten in Vers 1 nicht Epheser steht. Aber wir haben die Kirchenväter und wir haben dann auch andere frühe Schriften, in denen das erwähnt ist. Und wir können auch davon ausgehen, dieser Brief ist durch Paulus geschrieben worden, auch wenn er hier ein paar wenige Worte gebraucht, die in anderen Briefen nicht drin stehen. Soweit dazu. Wenn ihr einige der Stichworte nochmal nachlesen wollt, die ich gestern und heute genannt habe, dann habe ich euch ja versprochen, ein Blatt zu schreiben. Habe ich dann auch gestern noch getan. Hier ist also ein Blatt. Ich muss es nur noch kopieren. Ich werde es dann auslegen beim Mittagessen und dann könnt ihr euch da gerne bedienen, der will. Wenn ihr sagt, lese ich sowieso nicht, dann lasst es liegen. Aber wenn es euch interessiert, dann nochmal hineinzuschauen, dann werde ich die bis dahin kopiert haben und ihr könnt euch da bedienen. Jetzt wollen wir uns einen Abschnitt aus dem Epheserbrief etwas näher anschauen. Das ist aus dem Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich lese das gerade und dann wollen wir uns so Vers für Vers dort durcharbeiten und einigen Gedanken nachgehen von den Begriffen, die Paulus dort braucht und von dem Plan Gottes, den er uns vor Augen führen will. Ich lese. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Von Natur Kinder des Zornes waren wir, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. So, das also im ersten Durchgang. In meiner Bibel ist das überschrieben mit den Worten »Vom Tod zum Leben«. Und tatsächlich lesen wir hier einiges drin, was sich mit Tod beschäftigt und einiges, wo es ums Leben geht. Wir lesen auch darin etwas von dem, wie wir zu Gott kommen können, wie wir Leben von Gott bekommen können. Und dann wird erwähnt, nicht aus euch, zweimal steht dann, aus Gnade, die Tat Gottes ist es. Und dann finden wir da aber doch solche Sachen drin, dass wir etwas tun sollen. Er hat uns geschaffen zu guten Werken, also wir sollen doch etwas tun. Wir merken, hier sind einige Sachen, die uns erst einmal vielleicht Schwierigkeiten machen. Beginnen wir in Vers 1 damit. Manches Mal fällt uns auf, wenn wir das durchlesen, etwas genauer. Paulus spricht einmal von ihr und einmal von uns. Im Verlauf des Epheserbriefes benutzt Paulus manchmal dieses ihr und uns, indem er unterscheidet zwischen den Judenchristen, wir, und euch, den Heidenchristen. Es könnte sein, dass er das an dieser Stelle auch meint. Aber das können wir nicht ganz sicher sagen, weil diese Verse ja nicht in erster Linie das Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen beschreiben. Das kommt später noch, wenn er sagt, ihr seid ein Leib und ihr seid eben nicht zwei Teile. Weil auch damals in der Gemeinde hat man sich schon zerstritten. Da gab es die Gemeinden, die gemeint haben, wir sind besser, nicht? Wir sind ja die Griechen, nicht? Also wir haben ja die Kultur mit Löffeln gefressen und die Juden, also da irgendwo am Rand des Römischen Reiches, die haben ja keine Ahnung. Umgekehrt, die Juden sind auch im Selbstbewusstsein aufgetreten. Wir sind doch das erwählte Volk Gottes. Und ihr Heiden, ihr Barbaren, ihr seid doch, könnt von Glück reden, dass ihr überhaupt zu unseren Füßen sitzen dürft. Also so war man neidisch aufeinander. Das gibt es ja heute immer noch, nicht? Auch in Gemeinden. Es gibt da einen geistlichen Hochmut, wo es einige gibt, die meinen, sie sind auf einer höheren Entwicklungsstufe angelangt. Also sehr häufig ist es mir bei charismatischen Christen begegnet, nicht, mit denen ich gesprochen habe. Ja, du hast ja nicht den Heiligen Geist. Du sprichst ja nicht in Zungen. Nicht? Also du musst ja erstmal hier die Power im Heiligen Geist bekommen. Und wenn ich dann sage, ja, also in der Bibel lese ich ja so und so, ja, du verstehst die Bibel ja nicht richtig. Nicht? Denn ohne diese Taufe mit dem Heiligen Geist geht das ja nicht. Es gibt solche Auseinandersetzungen. Es gibt aber auch andere Leute, die meinen, frömmer zu sein als alle anderen. Ich erinnere mich an einen Professor, der durchaus gläubig gewesen war, der eines Tages auftrat und dann die Vorlesung mit den Worten eröffnet, ich habe jetzt, ich meine, er sagte 14 Tage, ich habe jetzt seit 14 Tagen nicht gesündigt. Ja, und uns klappte natürlich als Studenten da alle der Mund herunter. Ich habe erstmal gedacht, oh, solch ein vorbildlicher Mensch. Also da merkt man, der hebt sich natürlich ab von allen anderen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sagen kann, hier mit aller Sicherheit und festem Gewissen, ich habe seit 14 Tagen nicht gesündigt. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich das jeden Tag tue, nicht? Und denn wir müssen ja auch sehen, es gibt ja nicht nur die Sünde, Banküberfall, Mord, Vergewaltigung, Ehebruch, sondern ich meine Sünde, ich meine, wenn wir es jetzt aber sehen, kann ja schon Unterlassungssünde sein, nicht? Ich tue was nicht, was ich tun sollte. Tja, und wer kann uns mit Sicherheit sagen, dass wir heute wirklich alle das tun, was Gott jetzt will? Möglicherweise gehst du heute einkaufen in Lemgo und dann ist die Kassiererin und innerlich denkst du, ne, eigentlich sollte ich dir was von Gott sagen und du bist mir aber nicht sicher und tust es nicht. Sünde, möglicherweise, nicht? Vielleicht hättest du heute Morgen deine Frau umarmen sollen, dir einen Kuss geben sollen, weil Gott will, dass du sie mal ermutigst, nicht? Hast du nicht getan? Sünde. Also, ja, jetzt gerade noch nachgeholt, nicht? Also, ja, dann alles klar. Also, da merken wir, das ist gar nicht ganz so einfach. Und wir sehen ja den Begriff Sünde, den braucht Paulus hier und er sagt sogar, als ihr tot wart in Sünde und Übertretungen. Also, das ist ja ein ganz radikaler Ausdruck. Ich weiß nicht, wer von euch fühlt sich hier als tot? Na gut, wir sind ja Christen, wir sind ja jetzt ja lebendig gemacht worden, nicht, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Aber habt ihr euch früher als tot empfunden? Also nicht als Christen. Wenn ihr auf die Straße geht und sagt jemand, du bist tot, Also, der denkt vielleicht höchstens jetzt, du willst ihn überfallen und bedrohen, dass du sein Geld haben willst oder so. Aber der, oder du hast ein Rad ab oder sowas, was nicht. Aber normalerweise fühlen sich die Menschen nicht als tot, sondern die meinen sogar, ja, die Christen, die sind ja halb tot, die machen ja nichts mehr, nicht? Die gehen nicht mehr in die Diskothek, die können sich nicht mehr vergnügen, die können nicht mehr saufen und fressen, nicht? Sondern die müssen ja hier nur ihr langweiliges Leben führen. Aber hier sagt Paulus gerade entgegengesetzt, nein, er sagt, die sind tot. Und er meint das natürlich nicht körperlich tot. Ich meine, bei Adam und Eva sehen wir das ja auch. Da steht ja, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, dann werdet ihr sterben. Natürlich, einmal ist das der körperliche Tod, aber das, was ja viel schlimmer für den Menschen ist, ist der geistliche Tod. Und geistlich tot sind diese Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben. Wir haben hier verschiedene Aspekte unseres Körpers. Es gibt auch Menschen, die sind zum Beispiel psychisch, könnten wir sagen, tot. Also ich meine, von dem Empfinden, von dem Denken her tot. Denk beispielsweise mal an die Leute, die im Koma liegen. Also der Körper lebt ja noch. Der wird durchblutet, da läuft noch alles, Verdauung läuft, Haare wachsen, alles läuft. Aber da ist irgendwie ist etwas tot in dem Körper, nicht? Und es gibt ja sogar, das Gehirn stirbt ab und der Körper kann weiter erhalten werden. Aber der Mensch ist ja, ein Teil ist tot dabei. Und so meint er hier auch, ein Teil ist tot. Und zwar tot ist unser, wie die Bibel es nennt, Geist. Unsere Verbindung zu Gott ist tot. Und die ist abgetötet durch die Sünde. Sünde, das Wort harmatia, was hier steht im Griechischen, bedeutet so viel wie Fehlschuss. Also das ist eigentlich so aus dem Sport, aus dem Wettkampf benutzt. Nicht? Da hat jemand jetzt einen Pfeil und Bogen und dann schießt er daneben und dann sagt man Hamatia. Also Fehlschuss, daneben geschossen. Das ist das, was mit Sünde bezeichnet ist. Und das gibt uns natürlich eine Hilfe. Das sagt nämlich, Sünde ist da, wo wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Das ist Sünde. Und das ist natürlich was ganz anderes, als viele Menschen um uns herum meinen. Nicht? Da kommst du an die Haustür und sagst jemandem, also Sie sind ein Sünder. Erstmal ist das natürlich sehr brutal, würde ich nicht unbedingt gleich so tun, sondern ein bisschen anders anfangen. Aber nehmen wir mal an, und da sagt er, also ich bin ja nicht schlechter als mein Nachbar. Also ich spende dem Roten Kreuz meine alte Kleidung und für meine Oma gehe ich einmal in der Woche einkaufen und ich bin ein netter Nachbar und helfe mal da den Rasen zu mähen, wenn die in Urlaub sind. Ich bin ein netter Mensch, ich bin doch kein Sünder, was denkst du denn? Also da geh mal zu den anderen hier. Mein Nachbar, der seine Steuererklärung fälscht und der am Sonntagmorgen, wenn ich schlafen will, seinen Rasen mäht oder so. Nicht? Das ist ein Sünder, da musst du hingehen. Und er lebt unverheiratet zusammen mit seiner Frau, also mit seiner Freundin hier. Also das ist ein Sünder, aber ich nicht. Aber da müssen wir natürlich sagen, anständiger Bürger zu sein, dem Durchschnitt der Bevölkerung zu entsprechen, genügt nicht, um kein Sünder zu sein. Zielverfehlung ist ja viel mehr. Zielverfehlung ist die Frage, bist du der ideale Ehemann? Bist du die ideale Ehefrau? Hast du da wirklich das Ziel, was Gott uns als Ehepartner vor Augen gestellt hat, erfüllt? Wir lesen es ja noch, Epheser 5, kommt ja noch, dann könnt ihr euch da überprüfen daran. Wenn nicht, heißt es Zielverfehlung. Wie sieht es aus, bist du dankbar jeden Tag für das, was Gott dir schenkt? Wenn nicht, Zielverfehlung, Sünder, das wäre hierbei. Wie sieht es aus mit der Freundlichkeit? Wie sieht es mit der Gewissenhaftigkeit bei deiner Arbeit am Arbeitsplatz aus? Sagst du auch mal, naja, der Chef ist nicht da, heute kann ich mal einen lauen Lenz machen oder ein paar Sachen mitgehen lassen. Also ich hatte am Hotel gearbeitet in Basel eine Zeit lang während des Studiums, als Nachtportier und da war es gang und gäbe, irgendwas mitgehen zu lassen, nicht? Am ersten Abend hatte mich schon der andere Nachtportier, der mich eingeführt hat, mit in die Küche genommen und gesagt, ja, bedienen dich, nicht? Nimm mal einfach die Sachen und so und wurde alles mitgehen lassen. So. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, das erlaubt irgendwie hier? Und mit der Zeit habe ich herausbekommen, es war nicht erlaubt und dann kam ein neuer Hoteldirektor und dann flogen erstmal die Hälfte der Leute raus, weil die eben sich alle da selbst bereichert hatten. Aber das ist heute gang und gäbe, relativ weit verbreitet. Natürlich, man muss sich nicht erwischen lassen dabei. Na, und so Kleinigkeiten, ob man da eine Packung Schrauben mitnimmt. Ach, der Betrieb ist sowieso, hat so viel Geld, der hat ein paar Millionen Umsatz. Ob ich da ein paar Schrauben mitnehme, kümmert ja nichts. Oder da ein bisschen Papier oder da ein bisschen meine Arbeitszeit reduziere oder so etwas. Spielt ja alles keine Rolle. Das ist auch Zielverfehlung, heißt auch Sünde, nicht? Also Zielverfehlung heißt ja, wenn ich nicht das tue, was Gott für mich will, Zielverfehlung, Sünde. Nicht nur, wenn ich irgendein ganz böser Zöllner und Sünder bin, nicht? In dieser Hinsicht. Und das bedeutet ja auch, wenn du an einem Arbeitsplatz bist, den du vielleicht machst, um Karriere zu machen, oder an einem Arbeitsplatz, wo du einfach bist, weil dir nichts Besseres einfällt, dann kann auch das Sünde sein, Zielverfehlung, wenn Gott dich nämlich an einem anderen Platz gebrauchen will und haben will. Auch das kann Sünde sein. Wenn wir nicht so sind, wie Gott uns haben will, wie es auch dann gut für uns wäre, dann sind wir daneben, Zielverfehlung. Knapp daneben vielleicht der eine und der andere ein bisschen weiter daneben, aber Zielverfehlung, Sünde. Dann ist hier ein weiteres Wort. Manche übersetzen das mit Vergehungen, andere übersetzen es mit Übertretungen. Übertretung meint hier so viel wie jemand, der hinfällt, ausgleitet, derjenige, der dann umherirrt, weil er sich nicht mehr orientieren kann, derjenige, der den richtigen Weg verlassen hat, ebenso wie vielleicht Rotkäppchen, nicht? Dann der Wolf und dann von einem zum anderen und so, der den richtigen Weg verlassen hat, der auch vielleicht nicht richtig verstanden hat, worum geht es eigentlich. Und hier heißt es auch, vielleicht den falschen Weg gewählt. Den falschen Weg gewählt, das kann manchmal auch im Leben von uns als Christen so passieren. Irgendwie merken wir sollten eigentlich dieses oder jenes tun. Wir merken, Gott hat uns eine Begabung gegeben. Und was machen wir? Wir setzen sie vielleicht gar nicht ein. Wir lassen sie vergammeln irgendwo, weil es uns zu mühsam ist, sie weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es so, dass wir eine Ausbildung hätten machen können und sollen, Gott uns unsere Gaben gegeben hat. Ihr kennt ja die Gleichnisse, die Jesus erzählt, den anvertrauten Zentnern und Gaben und so etwas, mit denen man nicht umgeht. Das kann sein, in eine falsche Richtung, in die Irre laufen sozusagen. Ist ja ganz eng verwandt auch mit dem, was wir gelesen haben oder was wir gehört haben mit Sünde. Also, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Also wir sind tot geistlich gewesen. Und Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sind immer noch geistlich tot. Wodurch sind wir tot? Dadurch, dass wir das Ziel verfehlt haben. Wir haben Gott aus den Augen verloren oder nie im Blick gehabt. Und das eben, dann sind wir in die Irre gelaufen, eben über die Vergehungen oder die Übertretungen, ausgeglitten, hingefallen, umhergeirrt sind wir dabei. Und jetzt werden die Sünden noch etwas näher beschrieben, in denen auch ihr einst wandelt gemäß dem Zeitlauf. Und Zeitlauf könnten wir hier auch übersetzen, gemäß dem Zeitgeist. Das ist vielleicht etwas, was wir heute mehr gebrauchen. Zeitgeist also, dass wir in den Tag hineinleben oder sie damals in den Tag hineingelebt haben. Dass sie so gelebt haben, wie es damals üblich gewesen ist, wie alle ja leben um uns herum. Und das ist natürlich auch sehr aktuell für uns heute. Leben wir einfach schön anständig, wie ein anständiger Deutscher lebt. Man hat halt sein Haus, scharfe Häusle baue, nicht? Wir haben ja einige Schwalben hier, fleißig zu sein, für sich zu sorgen, auch sich morgens regelmäßig zu waschen und ab und zu einmal zu parfümieren und die Haare zu schneiden und was weiß ich noch alles zu tun. Das ist doch, dann ist man in Ordnung, nicht? Und ab und zu auch mal nett zu sein zu den Nachbarn und freundlich zu grüßen, guten Tag, wie geht's? Oder wie sagt man da in Baden-Württemberg? Grüß Gott? Ah ja, ich dachte nur in Bayern, auch in Baden-Württemberg, ja? Ah ja, gut. Also jedenfalls begrüßt man dann die Nachbarn dabei, aber wir verhalten uns sonst mehr nach den Maßstäben unserer Zeit. Das erste Ziel, Karriere zum Beispiel. Ich stehe im Mittelpunkt. Mir muss es gut gehen. Wenn ihr heute irgendwo ein Buch über Ehe, Partnerschaft oder auch über Arbeit am Beruf, also im Berufsplatz, wie man geht eigentlich am Arbeitsplatz mit Leuten um, in erster Linie ist da, setz dich selbst durch. Kämpfe darum, du musst dich durchsetzen. Ist das auch die Botschaft der Bibel? Nein, nicht in erster Linie. Er sagt, besser lass dich übervorteilen, als dass du selbst Sünde tust. Das ist in der Bibel so. Oder als Ehepartner, da sagt er nicht, also wenn dein Ehepartner nett und lieb zu dir ist und dich ab und zu mal streichelt, dann tust du das auch. Sondern der sagt, also hier, du Frau, du sollst dafür sorgen, dass dein Mann gut geht und du Mann, du sollst dafür sorgen, dass deine Frau gut geht. Egal, was der andere tut. Das ist biblischer Maßstab. Da würde ja heute jede Frau, jeder Mann, die irgendwie nur klar bei Verstand sind, sich an den Kopf fassen und sagen, ja, das geht doch gar nicht. Also mein Mann, wenn du den kennen würdest hier, der denkt doch nur an sich selbst. Ne? Also wenn der an mich denken sollte, da werde ich ja 80 davor, bis der dazu kommt. Aber da sagt die Bibel, nein, nein, trotzdem, obwohl es so ist, denn du bist Gott gegenüber verantwortlich. Das ist nicht gemäß dem Zeitgeist. Der Zeitgeist sagt, kämpf du selbst. Das ist hier typisch, nicht? Ehefrau kämpft gegen Ehemann, Ehemann kämpft gegen Ehefrau, Kinder kämpfen gegen beide und draußen kämpft man noch gegeneinander und du musst halt dafür sorgen, dass du deinen besten Teil vom Leben abbekommst. Das ist der Zeitgeist heutzutage. Aber das ist nicht das, was Gott hier fordert. Und da wird gesagt, Sünde gemäß dem Zeitgeist, gemäß das dem, was um uns herum gilt. Oder dass wir auch sagen, wir sprechen ja, also so Soziologen sprechen da von der Erlebnisgesellschaft. Ich merke das auch immer mehr bei Christen. Immer mehr Christen fahren ab auf Erlebnisgesellschaft. Es gibt dann alles mögliche wie Event. Heutzutage, wenn man zum Beispiel an eine, also ich meine, ich schaue mir ab und zu mal so aus Spaß auch Werbung für Bibelschulen an, nicht? Und bei manchen Bibelschulen, da hat man den Eindruck, man geht zu einem Freizeitpark, wenn man dorthin geht, nicht? Weil sonst eben, du musst dir was erleben, es muss jeden Tag Fun sein und locker sein und so. Wenn ich da jetzt reinschreiben würde, jeden Tag 5 Stunden Bibelvers lernen und so lange in der Schule sitzen und schwitzen und arbeiten und so, das reißt dir heute keinen mehr vom Hocker, es muss locker sein. Auch viele Christen, wenn ihr mal seht, zu irgendwelchen Konferenzen, da wird nicht gesagt, also dieser Redner, den hat Gott in besonderer Weise gebraucht und so weiter, sondern ist er locker. Da ist der Jongleur und da ist derjenige, der Bauchreden kann und der Redner singt dann noch ein Lied mit der Trompete gleichzeitig und irgendwie so, da muss was geboten werden, damit noch jemand kommt, nicht? Seht ihr das? Und das hat etwas zu tun mit Erlebnisgesellschaft, in der wir leben. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, wenn wir all diese Sachen machen, nur wenn wir uns darauf ausrichten, wenn wir in erster Linie meinen, unser Leben als Christ muss locker sein. Wir müssen möglichst viel Fun haben, möglichst viel erleben, möglichst viel mitnehmen vom Leben. Das ist Zeitgeist. Das ist Leben gemäß dem Zeitgeist, was hier steht. Und von dem sagt Paulus, das habt ihr eigentlich hinter euch gelassen. Ja, hoffentlich, nicht? Also ich meine, er erwähnt es ja hier den Ephesern, weil die scheinbar auch noch ein bisschen Probleme damit gehabt haben und deshalb ermahnt er sie später ja auch noch, dass sie gemäß dem leben sollen. Also hier merken wir, gemäß dem Zeitgeist leben. Und wir sind vor der Herausforderung, wo ist der Zeitgeist heute, wo erkennen wir den? Der macht sich natürlich auch bemerkbar an solchen belanglosen Sachen mehr wie, ich meine, ich kann jetzt mal ein Beispiel nehmen, wo dann nicht gleich jeder mich dann da irgendwie mir das Böse nimmt, nicht? Also es gibt ja immer wieder so Modesachen, zum Beispiel war das mal so, hier mit diesen dicken Klumpen absetzen, nicht? Dann sind hier fast alle Frauen, also besonders die Jüngeren natürlich mit dicken Klumpen absetzen rumgelaufen, das war so Zeitgeist. Der ist jetzt keine Sünde, das ist kein Problem, also die könnt ihr ruhig tragen, wenn sie euch gefallen und so, aber heutzutage, dann gefällt es einem nicht mehr so sehr, dann merkt man, das ist Zeitgeist und wir machen mit, hier ist ist nicht gefährlich, an anderen Stellen schon. Also, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, uns unterhalten könnten darüber, wie wir geprägt werden durch Medien, durch Fernsehen, durch Zeitung, so. Ich glaube, ihr würdet mit mir hoffentlich erschrecken und merken, wie sehr wir davon geprägt sind. Ich nehme nur ein Beispiel davon, Ein Beispiel, als in den, ich denke, das war Ende der 50er Jahre, von Ingmar Bergman der Film gekommen war, Das Schweigen. Ich glaube, es war Das Schweigen. Da war das erste Mal im bundesdeutschen Fernsehen eine Frau für wenige Sekunden nackt zu sehen. Das hat damals Empörungsstürme ausgelöst in Deutschland. Insbesondere natürlich auch unter den Christen. Wie verkommen ist das Fernsehen und das ist doch schon am Ende? Nun, bitte sehr, nennt mir mal heute irgendeinen Spielfilm, der am Abend kommt, wo nicht eine Frau, also nicht nur mal nackt, sondern die schlafen dann zusammen vor aller Augen und so, nicht? Und schaltet ihr dann ab dabei? Wie viele nackte Frauen und Männer habt ihr im Fernsehen schon gesehen? Ist euer Gewissen so empfindlich, dass ihr sagt, also nein, das will ich mir nicht anschauen, das ist ja Unzucht hier, ausstellen, vorbei. Dann könnt ihr wahrscheinlich euren Fernseher besser verkaufen, nicht? Oder wie sehr regt es euch auf, wenn im Fernsehen eine Ehefrau mit einem anderen fremd geht, ein Ehemann, oder wenn die unverheiratet zusammenleben, oder wenn die sich gegenseitig umbringen, erschlagen oder sonst etwas? Seid ihr dann innerlich empört und denkt, also wie schlimm das doch ist? Und schaltet dann auch ab natürlich nicht, schaut es noch weiter an, denkt, oh wie schlimm und ah, oh, was tun die jetzt noch? Oh, so schlimm, also nein. Nein, sondern dann abstellen. Und da ist die Frage, wie sehr sind wir infiziert mit dem Bakterium Zeitgeist schon dabei? Also ich habe bei mir selbst so vor anderthalb Jahren mal festgestellt, also ich habe das häufig gar nicht mehr bemerkt. Ich habe einen Film angeschaut, ich habe gar nicht bemerkt, dass das irgendwie so, also ich meine, intellektuell wusste ich das, aber mir ist das gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Habe mich dabei unterhalten, ne? Ich habe das mit angeschaut und so. Aber sagen wir, seitdem ich da mehr drauf geachtet habe, habe ich gesagt, also den Film kann ich eigentlich gar nicht schauen und den Film kann ich nicht schauen. Diesen ja eigentlich auch nicht und also ich meine, das wird dann dünn, nicht? Aber irgendwie ist ja für uns die Frage, wollen wir denn wirklich anders sein als die Welt? Oder sind wir so, wirklich so wie die Menschen um uns herum? Wenn wir alles uns da konsumieren und uns vollhauen damit, dann wird unser Denken davon auch beeinflusst, gemäß dem Zeitgeist. Nun, gemäß dem Zeitgeist heißt, ich habe jetzt einige Punkte dabei genannt, es wird dann gesagt, der Fürst, der in der Luft herrscht, wird jetzt weiter erwähnt, der bestimmt das Ganze auch noch. Dabei müssen wir nicht daran denken, dass jetzt hier, weil sobald wir die Luft einatmen, hier irgendwie wieder den Teufel in uns aufnehmen oder so etwas. Es gab Christen am Anfang des 20. Jahrhunderts, die gesagt haben, wir Christen dürfen kein Radio benutzen, weil Radiowellen ja durch die Luft gehen und das kontrolliert der Satan und das können wir nicht machen. Also deshalb Buchdruck, das geht, da brauchen wir keine Luft dafür. Das ist natürlich nicht so gemeint. Anderenfalls müsstet ihr auch ab sofort die Luft anhalten und dann also ohne Luft auskommen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es soll damit einfach gemeint sein, überall um uns herum, alles was uns umgibt, das ist eigentlich bestimmt von der Sünde und damit von dem Teufel. Das heißt nicht, dass der neben uns steht, aber sozusagen Gott hat seine gute Schöpfung gehabt. Diese gute Schöpfung ist beim Sündenfall gefallen und jetzt ist diese ganze gute Welt strukturell gefallen. Also es wird ja an anderen Stellen auch erwähnt, der Teufel ist der Fürst dieser Welt im Augenblick noch. weil Gott hat die Herrschaft sozusagen ein Stück weit abgetreten, weil die Menschen sich zurückgezogen haben von Gott. Und deshalb, also in der Luft, das bedeutet nicht die Luft, die wir hier atmen, sondern das bedeutet einfach überall um uns herum ist dort der Teufel. Wenn wir jetzt mit Tod uns das noch genauer anschauen, Tod in Sünden, wenn wir das noch ein bisschen mehr auf der Zunge uns zergehen lassen, dann sehen wir dabei nicht nur Tod geistlich der Seele, sondern Tod, es ist auch so viel wie unsere Unschuld wird zerstört. Also wenn ihr mal merkt, als ihr selbst noch nicht Christen wart, vielleicht auch jetzt der ein oder andere oder Menschen um uns herum. Wenn jemand in Sünde lebt, in der Gott ferne, es wird so, dass unsere Unschuld zerstört wird. Unschuld vielleicht gerade so, wie ich es genannt habe vorhin. Da seht ihr, der eine schlägt einen anderen zusammen und ein kleines Kind empört sich erstmal darüber. Also ich erinnere mich so bei manchen Filmen, das kann nur so Zeichentrickfilme, die unsere Kinder mal gesehen haben, da ist irgendwie einer böse zum anderen. Und als sie klein und jung gewesen sind, oh, dann fangen sie an zu weinen und wie schlimm das ist und so. Und umso älter man wird, umso mehr stumpfen wir ab. Wir merken, wir verlieren unsere Unschuld dabei. Da, wo wir vorher verletzt sind, wo wir angegriffen sind, das geht plötzlich, umso mehr wir uns der Sünde anpassen und annähern, geht verloren. Da sterben wir ein Stück weit. Das, was Gott in uns hineingelegt hat. Auch das Gewissen wird dabei vernichtet und kaputt gemacht, umso mehr wir in die Sünde hineingehen. Das kann ja so Schritt für Schritt weitergehen, nicht? Also ihr merkt auch als Christen manchmal, da ist irgendeine Versuchung, vielleicht in die ihr schon oft hineingefallen seid. Und am Anfang, dann ist das so, ihr seid nur neu im Glauben und ihr macht diese Sünde und ihr fangt vielleicht, also so ging es mir zum Beispiel, ihr fangt an zu weinen und ihr denkt, nein, das will ich doch nicht nochmal machen und warum habe ich das getan und so schlimm überhaupt. Und dann kommt es nochmal und dann, naja, also gut, wir sind ja alle Sünder, nicht? Und irgendwie bis zu unserem Lebensende werden wir halt weiter sündigen, irgendwas findet man sich damit ab und noch etwas später erkennt ihr es vielleicht nicht mal mehr als Sünde. Eure Unschuld stirbt, euer Gewissen stirbt ab, ihr schlagt es so lange tot, bis es keinen Mucks mehr von sich gibt. Auch unsere Ideale werden zerstört. Da, wo wir vorher große, große Ziele gehabt haben, als Jugendliche vielleicht. Wir werden die Welt evangelisieren. Wir wollen unsere Ehe besser gestalten als unsere Eltern. Und dann sind wir vielleicht 10 Jahre später, 20 Jahre später und wir merken, wir sind heruntergekommen, immer weiter und wir sagen das und entschuldigen uns dabei, naja, wir waren vorher halt Idealisten und jetzt sind wir Realisten. Allerdings Realisten bedeutet einfach so, kümmere dich nicht drum, es läuft halt so, verändert sich sowieso nichts. Das ist aber nicht biblisch. Biblisch ist eben Idealist zu sein, zu sagen, das ist das Ziel und dem will ich mein Leben lang nachstreben, nicht nur als Jugendlicher, wo ich weiß, dass es vielleicht, wo ich noch nicht weiß, welche Schwierigkeiten es bringt, das Ziel zu erreichen. Wenn ich ein Ziel erreichen will, natürlich bringt das Schwierigkeiten. Da sehe ich vielleicht bei einem Bergaufstieg in den Alpen, bin noch nie auf dem Berg gewesen, sehe ich die Spitze und sage, das schaffen wir, heute Mittag werden wir dort unser Mittagessen einnehmen. Und dann gehe ich da auf und merke, das ist aber weit, jetzt bin ich schon 2 Stunden lang und voll raus Atem. Und dann sage ich, also, nee, das schaffe ich nicht mehr, das schaffen wir sowieso nie, also komm, bleiben wir gleich hier. So ähnlich ist das bei manchen Christen auch. Und so geht es bei uns auch, nicht? Wir fangen an als Junggläubige und sagen, das schaffen wir, wir verändern unser Leben und die Welt. Und dann merken wir, es wird mühsam und mühsam und mühsam und wir gehen auf. Und da sterben wir ein Stück weit, unsere Ideale sterben. Und auch unser Willen stirbt. Häufig ist es so, dass uns dann plötzlich das sündige Vergnügen sogar noch Spaß macht als Christen. Nicht? Das gibt es durchaus. Oder wir erklären es schnell nicht mehr als Sünde. Eben, das ist der Bereich, das Gewissen ist abgestorben, nicht? Sagen wir also, das ist ja sowieso keine Sünde. Neulich ist mir eben, ich glaube, ich habe es erwähnt, so ein Blatt in die Hände gekommen, wo ein evangelikaler, freikirchlicher Pastor also ein Blättchen für seine Gemeinde geschrieben hat, wo er gesagt hat, eigentlich ist Ehescheidung vollkommen legitim und in Ordnung. Weil in seiner Gemeinde einfach viele Ehescheidungen gewesen sind. Und die Bibelverse, die da in der Bibel was anderes sagen, die fallen einfach unter den Tisch. Da kommt natürlich sehr häufig in diesem Blättchen kam drin vor, Gott ist die Liebe und er liebt uns und alles, was Liebe ist, ist gut und Liebe und Liebe und Liebe und Liebe und so. Und die anderen Verse, die jetzt etwas über Scheidung sagen, werden nicht erwähnt. So kann man natürlich damit umgehen. Aber das ist natürlich nicht richtig. Auch wenn es weh tut, muss ich diese Wahrheit an mich herankommen lassen. Auch wenn ich sündige, sollte ich mich nicht entschuldigen damit, sondern wenn, da sollte ich es eingestehen, vor Gott bekennen und dann weitergehen und mich von Gott prägen lassen. Ihr kennt ja auch diese Aussage, wer eine Tat sät, wird eine Gewohnheit ernten. Wer eine Gewohnheit sät, wird einen Charakter ernten. Und wer einen Charakter sät, der wird sein Schicksal ernten. Das soll einfach zeigen, wenn du bei kleinen Dingen in deinem Leben, da wo Sünde ist, das einfach gewähren lässt, laufen lässt, dann wird es plötzlich eine Gewohnheit. Und aus der Gewohnheit entsteht ein Charakter und aus dem Charakter entsteht ein Schicksal. Und irgendwann bist du 50, 60, 70 und dann merkst du, es ist unheimlich schwer, überhaupt noch aus diesem Trott herauszukommen, überhaupt noch etwas zu verändern. Und deshalb fangt früh damit an. Das ist eine Lehre, die ich gelernt habe, als ich ebenfalls einige Jahre in einem so Geriatriespital, sagt man in der Schweiz, also so alten Pflegeheim gearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, Leute sind alt und die können tatsächlich sich nicht mehr verändern, manche. Ich rede mit ihnen und sie können gar nicht mehr richtig zuhören. Sie können gar nicht mehr in eine andere Richtung denken. Und dann habe ich andere kennengelernt, gläubig, die waren, obwohl sie krank waren und dreckig waren, ganz anderes Leben. Aber die haben in der Jugend angefangen. Die waren immer dabei, sich verändern zu lassen. Wenn man erst dabei ist, ich lasse mich verändern, wenn ich 80 bin, dann wirst du dich garantiert gar nicht mehr verändern. Gut. Unsere Zeit ist leider vorangeschritten, aber es macht auch gar nichts aus. Denn den wesentlichen Gedanken, den Paulus uns hier vor Augen führt, den haben wir vor Augen gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch einen Nachschlag einfach für die präsentieren wollen, die keinen Sport machen. Danach ja, ich gehe einfach mal ein bisschen zügig hier ganz kurz durch, gebe euch die wichtigsten Punkte noch. Wer mehr wissen will, kann zu mir kommen. Es ist besser, ihr nehmt einen wesentlichen Gedanken mit aus dem, was Paulus sagen will, als wir machen alles etwas oberflächlich. Einverstanden? Gut. Also, es geht nämlich weiter, der Fürst der Macht in der Luft, das haben wir ja gehabt, dann die Söhne des Ungehorsams, da sind jetzt eben, das ist ja noch alles dasselbe, das ist der Mensch, der ohne Gott lebt, ungehorsam, weil wir Gottes Geboten, dem Gewissen gegenüber, dem Ermahnung anderer Geschwister gegenüber ungehorsam sind, dann gehören wir dazu. Unter diesen hatten auch wir den Verkehr in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Gedanken taten, von Natur aus Kinder des Zorns waren, also unter dem Zorn Gottes standen. Deshalb nicht Kinder sozusagen der Liebe Gottes, da wo wir aus der Liebe Gottes stehen, sondern unter dem Zorn Gottes stehen. Dann wird hier nochmal ausgedrückt, wo wir unseren Gedanken nachgehen, den Willen des Fleisches nachgehen. Damit ist einfach gemeint hier, also nicht euer Körper hier so und so viel Kilo Fleisch, da hat derjenige weniger Fleisch, nicht der leichter ist, und derjenige, der halt ein bisschen voluminöser ist, hat mehr mit seinem Fleisch zu kämpfen, das ist nicht gemeint, sondern Fleisch ist hier einfach gemeint, die Gesinnung gemäß dem Zeitgeist, gemäß eben dieser Zielverfehlung, das ist damit gemeint. Und das ist das Fleisch, was Paulus hier erwähnt, und das kann uns ja manchmal locken. Irgendwie, wir haben so eine Lust, das zu tun, und wir tun es und entschuldigen das nur irgendwie. Luther sagt dann einmal, unser Verstand ist eine Hure, deshalb vertraut nicht zu viel auf den Verstand. Denn häufig ist es, ich will das so gerne, und dann suche ich mit dem Verstand irgendeine Rechtfertigung, warum das eigentlich ganz in Ordnung ist. Nicht? Also meinetwegen, als Bibelschullehrer, ich möchte mir gerne einen Mercedes kaufen. Ja, ich habe das Geld nicht dafür, aber ich meine, ich kann ja gleich nach der Stunde hier eine Sammlung machen, vielleicht kommt genügend zusammen. Und ja, wer hatte mir gestern noch den Witz mit dem Mercedes erzählt? Da war doch irgendwie hier jemand, nicht? Also kennt ihr den, ja? Also da hat jemand nun also sein Geld gespart und will einen Mercedes kaufen und geht dann zu dem Händler und merkt, dass er eine Mark zu wenig hat. Nicht? Und dann geht er wieder raus, da ist gerade so ein Penner vor der Tür, der sein Geld bettelt, und dann sagt er, hey, hast du mal eine Mark, ich will mir einen Mercedes kaufen. Und dann sagt er, ah, hier hast du 2 Mark, kannst du mir auch gleich einen mitbringen. Ja, also nehmen wir einmal an, ich will mir jetzt einen Mercedes kaufen. Und dann sage ich, ja, also als Bibelschullehrer macht sich ja irgendwie schlecht, nicht? So. Und dann geht das ja nicht. Aber dann sage ich, also überhaupt die Menschen um mich herum, die müssen doch sehen, dass Christen Erfolg haben, oder? Dass Christen auch gut leben können. Man ist ja nicht als Christ nur immer am Ende. Und überhaupt, also oft nehme ich zu Evangelisation, zur Bibelschule, nehme ich auch nicht Christen mit. Und die müssen doch bequem fahren, die sollen doch nicht schon durchgerüttelt sein, wenn sie hier ankommen, oder? Also ihr merkt, ich muss mir einen Mercedes kaufen, oder? Eindeutig. Da merken wir, der Verstand ist eine Hure, nicht? Also der ist nicht unbedingt immer geeicht nach dem Willen Gottes, sondern wenn wir etwas wollen, wenn unser Gefühl so ist, oh, ich will ja so gerne, plötzlich finde ich auch die Gründe, warum ich das mache. Das ist hier das, was Paulus sagt, die Gedanken des Fleisches, nach dem Fleisch zu leben. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, eben obwohl wir alle so gelebt haben und obwohl wir manchmal jetzt noch so leben, Gott hat Barmherzigkeit, unendliche Barmherzigkeit hier dabei. In seiner Liebe eben errettet er uns, die wir in Vergehung und Tod gewesen sind. Und dann kommt hier nochmal die wahre Sache der Gnade und der Werke. Und Gnade und Werke, ganz kurz nur hier dazu noch, Paulus betont es mehrfach, aus Gnade gerettet. Das bedeutet nicht, dass wir nichts mehr tun sollen. Er sagt ja auch, wir sind errettet, Vers 10, zu guten Werken. Wir sollen also etwas tun, durchaus. Aber die Werke sind auch nicht schlecht. In der lutherischen Orthodoxie der Theologen, die nach Luther kamen, die hatten das noch extremer machen wollen als Luther. Und Luther sagte ja gegenüber der katholischen Kirche, errettet nur aus Gnade. Und dann waren da einige, die haben gesagt, gute Werke sind sogar schädlich, also am besten keine guten Werke tun. Das ist natürlich vollkommen verdreht. Also dann heißt, ist der beste Christ derjenige, der möglichst saumäßig lebt, weil er eben wenig gute Werke tut und deshalb wirklich nur aus Gnade gerettet wird. Das ist nicht gemeint, sondern Paulus sagt einfach, die guten Werke sind sehr, sehr gut, aber sie bringen halt nichts, um errettet zu werden. Weil du wirst ja nicht verurteilt aufgrund deiner guten Werke, sondern du wirst verurteilt aufgrund deiner schlechten. Und ich meine, ihr könnt es ja mal probieren. Fahrt mal heute, also aber sagt nicht, dass ich das getan habe, fahrt mal heute durch die Stadt, durch Lemgo, immer hin und her, bis euch irgendwo eine Polizeistreife geblitzt habt, so mit 80 oder 90 Stundenkilometern. Und dann sagt ihr dem Beamten, sagt, ich gehe an die Bibelschule. Ah, nein, sagt besser nicht. Nein, das ist ein schlechtes Zeugnis. Ne? Aber könntet ihr jetzt sagen, ihr sagt, ich besuche eine Gemeinde und ich bin wirklich ein gläubiger Christ und ich spende so und so viel Geld und ich helfe den Menschen. Wird der Polizist dann sagen, also solch einen guten Mensch habe ich noch nicht getroffen. Alles klar, fahr weiter. Wird er sowas sagen? Nein, egal wie viel Gutes ihr tut, Gott freut sich darüber, wenn ihr Gutes tut. Auch wenn nichtgläubige Menschen Gutes tun, freut sich Gott darüber. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Wir werden verurteilt aufgrund unserer Sünde, Zielverfehlung, nicht aufgrund unseres Guten, was wir tun. Und so auch deshalb. Deshalb sind Werke schlecht. Die sind nicht schlecht, weil wir sie tun. Wenn wir sie tun, ist in Ordnung, alles klar. Aber sie sind schlecht, weil sie nicht uns erretten können, wenn wir darauf vertrauen. Und deshalb die Gnade steht an der Seite. Gnade bedeutet eben nichts, dass wir uns einfach hängen lassen sollen, sondern Gnade bedeutet, ich vertraue auf Gott, dass er mich errettet, dass ich es nicht aus eigener Taten, aus eigener Kraft tun kann. Ohne Werke sind wir gerettet. Aber das heißt nicht, dass wir nicht deshalb trotzdem die Werke tun sollen. Deshalb steht das beides hier beieinander. Gerettet aus Gnade, nicht durch Werke, aber dann trotzdem errettet zu guten Werken, die zu tun. Und damit schließe ich jetzt ab. Wie gesagt, wer noch mehr wissen will zu diesen kritischen Thesen, wer den Epheserbrief geschrieben hat, wer noch ein paar Gedanken mehr hören will über einige weitere Begriffe hier aus diesen Versen, kann ebenfalls zu mir kommen. Aber ich glaube, wir haben jetzt so den Grundgedanken vom Leben zum Tod aus diesen Versen verstanden. Dann lasst uns miteinander beten und ich entlasse euch, erinnere euch an das an den Frauensport von Anja und an das Boccia von Lilly und noch was? Volleyball. Okay. Lasst uns beten.